Jetzt können wir starten. Heute am Pfingsten ist es natürlich eigentlich auch logisch, dass man etwas sagt über den guten Heiligen Geist, und das möchte ich auch, aber ich möchte mal eine ganz andere Variante wählen. Und zwar ist das Thema Jesu persönliche Lehre über den Heiligen Geist. Jesu persönliche Lehre über den Heiligen Geist. Das ist ja ein Vorrecht, was wir haben. Wenn Paulus schreibt, wissen wir, dass der Geist Gottes ihn geleitet hat. Das wissen wir. Ich hoffe, dass wir das wissen. Der hat da nicht aus sich heraus geredet. Und es gibt in den Lehrbriefen viele wichtige Informationen über den Heiligen Geist. Auch im Alten Testament schon. Und natürlich auch im Neuen. Aber das Interessante ist, es gibt drei Kapitel in der Bibel, wo der Herr Jesus selbst etwas über den guten Heiligen Geist sagt. Das ist etwas Wunderbares. Da spricht Gott über Gott. Da spricht Gott über Gott. Ich möchte fast sagen, das ist so heilig, dass wir eigentlich die Füße ausziehen müssen. Ganz kurz, lass mich jetzt mal, wir können da nachher gerne noch weiter drüber reden, aber nicht jetzt in der Predigt. Nach dem Gottesdienst haben wir gerne Zeit, darüber zu reden. Also, da spricht Gott über Gott. Jesus ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Und deswegen, wenn Jesus über den Heiligen Geist redet, dann spricht Gott über Gott. Und das ist eine ganz heilige Sache. Und mir geht es bei diesem Thema fast so, wie es dem Mose ging, als er auf den Dornbusch dort zuging. Und als Gott sagt, zieh die Schuhe aus. Und wir überlesen das oft so. Wenn Jesus etwas sagt über den Heiligen Geist, dann gibt er etwas weiter. Er selbst, der den Heiligen Geist immer kannte und immer Gemeinschaft mit ihm hatte, wie mit seinem Vater. Ich weiß nicht, ob wir uns darüber mal Gedanken gemacht haben, aber das ist so. Das heißt, Jesus kennt den Heiligen Geist durch und durch, so wie der Heilige Geist Jesus durch und durch kennt. Und deswegen müssen unsere Ohren so weit auf sein, wenn Jesus etwas sagt über den Heiligen Geist. Was sagt er denn? Es sind ja diese drei Kapitel, Johannes 14, 15 und 16, wo er etwas sagt über den guten Heiligen Geist. Ich habe heute 10 Punkte, die der Herr Jesus über den guten Heiligen Geist sagt, was er über ihn sagt. Wisst ihr, das Verrückte ist ja, dass Christen, die den Heiligen Geist haben, oft sehr viel Unwahres über den Heiligen Geist sagen und lehren. Das ist etwas, was mich auch traurig macht und sicherlich auch den Heiligen Geist selbst. Manchmal sagen wir, der Geist Gottes hat mir gezeigt. Und manchmal mag es sein. Manchmal glaube ich aber, dass du selbst mit deinem Willen dir den Weg gezeigt hast. Und das ist oft mal schwierig, dass dann gesagt wird, ja, der Heilige Geist hat mir gezeigt. Tja, wenn ich dann aber sehe, was dabei rauskommt, dann kann ich manchmal nur sagen, das war garantiert nicht der Heilige Geist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eine gesunde Lehre über den guten Heiligen Geist besitzen. Jetzt sage ich euch etwas. Es ist nicht unwichtig, wie Christen über den Heiligen Geist lehren, weil der Heilige Geist Gott ist. Und jetzt pass gut auf, was ich dir sage. Wenn du eine falsche Lehre über den Heiligen Geist hast, hast du ein falsches Gottesbild. Das ist ganz einfach. Wenn du eine falsche Lehre vom Heiligen Geist hast, dann hast du auch ein falsches Bild von Gott. Und das ist die Tragik auch in unserer Zeit, dass manche Leute dem Heiligen Geist etwas zuschreiben, was er selbst, der Herr Jesus, völlig anders erklärt, wie der Heilige Geist handelt. Ich komme auf die Punkte gleich zu. Das Erste, was unser Herr Jesus sagt im Johannes 14, steht in Vers 16. Und ich werde den Vater bitten, und er, der Vater, wird euch an den einen anderen Beistand oder Tröster oder Fürsprecher oder Helfer oder der zur Unterstützung herbeigerufen ist. Das sind so Dinge, die man da sagen könnte. Er wird euch den Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Dieses Wort, was dort steht mit Beistand, kann man auch übersetzen mit Fürsprecher, mit ein Helfer, ein Tröster. So, da sind mehrere Möglichkeiten gegeben. Der Heilige Geist ist also ein Tröster, ist ein Helfer, wörtlich der zur Unterstützung Herbeigerufene. Und das ist das Erste, was der Herr Jesus seinen Jüngern sagt, als er noch da war: Wenn ich gehe, dann kommt der gute Heilige Geist und der wird euch helfen. Weil die Jünger hilflos waren, weil sie wussten, Jesus geht, und wenn Jesus geht, wird's dunkel. Und er sagte, wenn ich gehe, Leute, es ist gut für euch, weil wenn ich nicht gehe, dann kommt er nicht. Aber wenn er kommt, dann habt ihr einen, der bei euch ist, der euch hilft. Das ist das Erste, was der Herr Jesus sagt über den guten Heiligen Geist. Er ist ein Beistand, er ist ein Helfer, er ist ein Fürsprecher. Paulus sagt in Römer 8, dass der Heilige Geist sich unseren Geist erbarmt und hilft uns beim Beten. Ich weiß nicht, ob wir immer so wissen, was wir beten. Ich habe das in meinem Leben oft erlebt, dass ich stille wurde vor Gott und wusste eigentlich gar nicht, wie ich das formuliere, was auf mein Herz war. Und ich war eine Zeit lang stille und dann plötzlich habe ich gemerkt, dass der Heilige Geist mir hilft, Dinge zu formulieren. Und dass er mir hilft, meine Sorgen und Probleme zu benennen und sie vor dem Herrn zu bringen. Das Zweite, der Heilige Geist bleibt ewig bei uns. Das sagt der Herr Jesus, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Es gibt ja manche Christen, die sagen, der Heilige Geist, wenn du dann irgendwie nicht so richtig mit dem Herrn lebst, dann verschwindet er aus deinem Leben. Da muss ich sagen, also dann hat Jesus sich geirrt, dann ist er doch nicht ewig bei uns. Da steht, er ist ewig bei uns, bei seinen Jüngern. Und das ist wichtig zu wissen. So wie wir in der Ewigkeit den Herrn Jesus ständig immer bei uns haben oder um uns haben, so wird auch der Heilige Geist in der Ewigkeit immer da sein, immer präsent, weil er Gott ist. Und wisst ihr, wenn der Herr Jesus das so sagt, dass er bei uns ist in Ewigkeit, dann hat er auch seinen Jüngern geholfen, die ja fixiert war auf das kleine irdische Leben. Die hatten Angst. Jesus sagte, ich werde bald gehen. Und die Jünger, das waren ja nicht Leute, die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht 80, auch keine 50, noch nicht mal 40. Die waren im Schnitt zwischen, lass sie alt gewesen sein, zwischen 17 und 30, irgendwo dazwischen, 28, 27. Jesus war der Älteste mit knapp 33. Und wenn man in dem Alter ist, dann macht man sich eigentlich nicht so große Gedanken über den Tod. Aber die Jünger haben in dem Alter schon gemerkt, also Herr, du gehst weg und wir haben Angst. Kann ich mir auch vorstellen. Weil wenn du so einen Rabbi, so einen Meister hast, der Dinge macht, die kein anderer davor je getan hat, dann willst du den immer bei dir haben. Wenn du live miterlebt hättest, wie der Lazarus auferstanden ist. Wenn du leibhaftig mitbekommen hättest, wie er mit 5 Broten und ein paar Fischen über 4.000, 5.000 Männer ohne Frauen und Kinder gerechnet speist. Ja, so einen willst du doch nicht loslassen, oder? Wenn du merkst, er ist der Messias. Jahwe persönlich begegnet uns in Christus. Jesus konnte sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Und Jesus konnte von sich sagen, die Werke, die ich tue, sind vom Vater. Also ich glaube, dass das ganz wichtig, ein wichtiger Punkt war, den Jesus hier mitnimmt. Der Heilige Geist bleibt in Ewigkeit bei uns. Das ist so ein Trost, dass die Jünger wussten, egal was jetzt passiert. Jesus, du hast ja immer Wort gehalten. Und wenn du uns jetzt versprichst, dass der Heilige Geist bis in Ewigkeit bei uns ist, dann gibt's ja nie mehr Trennung. Ist das nicht eine wunderbare Seelsorge vom Herrn Jesus, dass er sagt, von mir müsst ihr jetzt eine kurze Zeit Abschied nehmen. Aber ich gebe euch den Heiligen Geist und der wird bei euch bleiben bis in Ewigkeit. Der geht mit euch durch, bis in den Tod und durch den Tod hindurch. Und er wird euch erst dann abgeben, wenn ihr am Ziel seid. Das ist ein Trost, der ist mit keinen Worten zu fassen. Und das Schöne ist, dass es nicht irgendjemand sagt, sondern dass es der Sohn Gottes sagt. Und der weiß, wie der Heilige Geist tickt. Den kennt er ganz gut. Das ist nämlich die dritte Person der Gottheit. Und das ist so wunderbar, dass das wie so ein Zahnrad ineinander geht. Kein Neid oder dass Jesus sagt, na ja, es wäre schon cooler, wenn ich hier bei euch bleibe. Der Heilige Geist, ich weiß nicht, ob der... Nein. Jesus wusste, er ist Gott. Und er passt euch auf, Leute, der bringt euch durch. Und er hat nur ein Ziel, euch an die Hand zu nehmen, euch zu begleiten im Leben, mich zu verherrlichen und andere Dinge noch. Das ist eine wunderbare Perspektive. Dann steht noch etwas, was der Herr Jesus über den guten Heiligen Geist sagt. Der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Johannes 14, Vers 17. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. In Johannes 16, Vers 13 wird das auch nochmal betont. Da sagt Jesus auch nochmal, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist. Was sagt Jesus über sich? Ich bin die... Was sagt er über den Heiligen Geist? Ja, wer ist denn jetzt nun die Wahrheit? Ist doch interessant, oder? Ja, siehst du? Ist doch interessant, ne? Haben wir oft gelesen, aber haben wir das schon mal so verstanden? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, und er sagt über den Heiligen Geist, jener, der Geist der Wahrheit. Er macht überhaupt gar keinen Unterschied. Er sagt, der Heilige Geist und ich, in diesem Punkt an der Wahrheit sind wir gleich, identisch. Und Jesus will damit uns auch zeigen, dass der Heilige Geist jemand ist, der die Wahrheit liebt. Der die Wahrheit liebt und lebt. Deswegen wirst du nie Unterstützung vom Heiligen Geist bekommen, wenn du lügst. In dem Moment, wo du lügst, wird er kein Millimeter mit dir mitgehen, weil er Gott ist. Du kannst Gott nicht bestechen. Wir wollen den Heiligen Geist manchmal bestechen. Das sagen wir jetzt nicht so. Aber weißt du, wie wir das machen? Wir sagen, naja, ich kann ja so ein bisschen tricksen und dann komme ich wieder zur Erbauungsstunde und dann ist alles gut. Ich kann ja so ein bisschen irgendwas machen, dann bete ich mal mit dem Heiko und dann ist alles wieder gut und dann ziehe ich wieder mein Ding durch. Merk es dir, der Heilige Geist in dir ist Gott. Du bist vor ihm aufgeschlagen wie ein Buch. Nichts ist unsichtbar vor ihm. Auch deine ganz merkwürdigen Gedanken, die du vielleicht jetzt in diesem Gottesdienst hast, er kennt jeden Gedanken. Er weiß genau, wo du stehst. Du kannst dir etwas vormachen, deiner Frau oder umgekehrt, oder die Kinder. Du kannst, was weiß ich, was du machst. Du kannst ihnen nichts vormachen. Der Heilige Geist kennt dich durch und durch. Und er ist ein Geist der Wahrheit. Das heißt, wenn du mit ihm eine ganz enge Beziehung haben willst, dann ist es wichtig, dass dein Leben auf Wahrheit gegründet ist. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, wie Gott auch ein Gentleman ist, der nicht irgendwo einbricht und da Tohuwabohu macht. Weil er Gott ist, möchte er gebeten werden. Der Heilige Geist ist unser Helfer, unser Tröster, der uns hilft, aber er ist nicht unser Kumpel. Er ist heilig. Heilig, genau wie der Vater und der Sohn. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir das verstehen. Jesus sagt noch etwas über den Heiligen Geist. In Johannes 14, Vers 17, da steht, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Und jetzt kommt etwas. Ihr kennt ihn. Ihr kennt ihn. Wisst ihr, wenn der Heilige Geist eine Kraft wäre, das Wort kennen ist dort auch etwas mit gemeinschaftlich. Ne? Wann kennst du jemanden? Wenn du mit ihm Gemeinschaft irgendwo hast, oder? Kannst du nicht sagen, den kenne ich, wenn du ihn noch nie gesehen hast. Jesus sagt, ihr kennt ihn. Wie kann er das sagen, wenn der Heilige Geist da noch gar nicht rausgegossen war? Habt ihr euch schon mal darüber eine Frage gemacht? Da steht, ihr kennt ihn. Ja, woher? Der war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ausgegossen. Aber Jesus war da. Und Jesus will damit sagen, wenn ihr mich kennt, kennt ihr ihn auch. Der ist von seinem Wesen nicht anders als ich. Der ist Gott, der liebt die Wahrheit, den kann man nicht betrügen. Ihr kennt ihn, weil ihr mich kennt. Und wer mich kennt, kennt den Vater. Alles Einheit. Und deswegen merkt euch das, der Sohn Jesus wird nie etwas tun, was dem Vater nicht gefällt. Der Heilige Geist wird nie tun etwas, was Jesus nicht gefällt. Und deswegen kannst du nicht glauben, du kannst den Herrn anbeten und lebst in Tausenden von Dingen, die nicht gereinigt sind. Das geht nicht. Wenn der Vater heilig ist, ist der Sohn heilig. Wenn der Sohn heilig ist, ist der Heilige Geist heilig. Das zieht sich durch. In Gott gibt es nur Harmonie. Nur Harmonie. Gott hat nie ein Problem in sich. Der Heilige Geist kriegt nie ein Problem mit Jesus. Jesus kriegt nie ein Problem mit dem Vater. Nie. Das ist pure Gemeinschaft in Vollendung. Ist Gottes Wesen. Und da möchte Gott uns hinbringen, dass wir in unserer Gemeinschaft mit ihm immer mehr wachsen. Weil er weiß, wenn du und ich in dieser engen Beziehung zu ihm stehen, in der Klarheit, dann erst können wir die Gemeinschaft mit ihm genießen. Das ist der Unterschied, warum manche Christen stehen bleiben in ihrem Glaubensleben, sich nur um sich selbst drehen, und nach 30 Jahren immer noch dastehen, wo sie sind. Und manche wachsen. Die wachsen, sind die, die sich dem Herrn Jesus hingeben, die auf ihn hören, die auf Wahrheit bauen, die selbst Mitleid und diesen ganzen Kram abgeben und sich vom Herrn verändern lassen. Und die nicht weiterkommen, sind die, die sich selbst Geschichten erzählen. Das ist das ganze Geheimnis eines hingegebenen, eines gesegneten Lebens. Das nächste, was der Herr Jesus sagt über den Heiligen Geist, ist in Johannes 14, 26. Da steht, der Beistand oder, wie gesagt, der Tröster und wieder die anderen Worte, ne? Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren. Der wird euch alles lehren. Jetzt können wir uns vorstellen, wer war der größte Bibellehrer, den es je auf Gottes Erdboden gab? Uneingeschränkt. Uneingeschränkt. Also Paulus war auch schon eine Granate, aber gegen Jesus nicht der Rede wert. Wir haben ja gar keine Vorstellung. Stellt euch mal vor, wir haben jetzt ein Wochenende gehabt mit unserem Andreas Heimbichner. Ne? Und das ist das Thema Israel, das ist ja auch ein Thema, was mich bewegt. Und ich habe sehr viel gelernt. Ich habe sehr viel. Ich habe heute auch ein Aha-Erlebnis gehabt. Der Andreas hat mir heute eine Sache beigebracht, die habe ich nie gewusst. Wunderbar. Ja, und noch andere Dinge. Wisst ihr, es ist etwas Großartiges, wenn du Männer hast, die im Wort zu Hause sind, die dich auf einen anderen Level bringen. Das sind so unglaubliche Erlebnisse. Für mich selbst, der ich im Wort, in der Lehre von Gott eingesetzt bin. Es ist für mich etwas Wunderbares, wenn ich lernen darf von Männern Gottes, die im Wort mir noch mehr den Vorhang zur Seite nehmen, durch den Heiligen Geist. Und wisst ihr, stellt euch mal vor, jetzt hätten wir persönlich Jesus mal gehört. So, wir wären am See Genezareth, am Lagerfeuer und plötzlich kommt er. Und plötzlich erzählt er uns, wer der Vater ist. Oh, ich krieg Gänse. Ich würde so gern eine Stunde mal dabei gewesen sein. Da wäre ich vielleicht sogar mit dem Schiff freiwillig nach Israel, mit dem Schiff, obwohl ich da seekrank, aber das hätte ich in Kauf genommen. Wenn der Herr da gepredigt hätte, wäre mir es egal. Jetzt können wir uns die Jünger vorstellen, die sagen, Rabbi, wenn du gehst, wer soll uns dann lernen? Es gibt keiner, der dir das Wasser reichen kann. Wenn du nicht mehr da bist, wer soll uns denn lernen? Und dann sagt er, der Heilige Geist, der wird euch lernen. Und er will damit sagen, Leute, wenn ich gehe, kommt einer, der hat die ganze Schrift inspiriert. Das ist Gott. Und das ist etwas Wunderbares. Der Heilige Geist lehrt uns. Er ist letztendlich der alle Schreiber, circa 40 Schreiber in circa 1500 bis 1600 Jahren geleitet hat. Er hat hier gewacht, dass alles, was hier steht, vom Herrn Jesus, von Gott, von dem Vater und von ihm so inspiriert in der gesunden Lehre steht. Jetzt können wir uns vorstellen, dass die Jünger da auch gemerkt haben, denn der Heilige Geist, der lehrt uns, okay. Und das will er bei uns auch. Ich weiß nicht, wie du deine Bibel liest. Ich habe mir angewöhnt, bevor ich die Bibel aufschlage, dass ich immer bete, Herr Jesus, ich bitte dich von Herzen, dass du mir durch den guten Heiligen Geist dein Wort aufschließt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das mitnehmen, dass wir nicht unsere Bibel einfach aufschlagen, sondern dass wir direkt zum Autor gehen. Und der Heilige Geist, weil er Gott ist, ist er unbestechlich. Ist dir das schon mal aufgefallen, wenn dein Leben nicht stimmt und du schlägst deine Bibel auf, dass Gott nicht mehr so zu dir redet? Wenn du dein Leben ordnest, merkst du plötzlich, dass die Bibel dich tief bewegt. Warum ist das so? Ganz einfach, weil der gute Heilige Geist in dir genau das bewirkt. Wenn du Raum gibst, wenn du das tust, was er sagt, was Gott will, dann merkst du, dann ist zwischen dir und ihm eine Freundschaft da. Merkst du auch in der Freundschaft, oder? Habt ihr das schon mal alle erlebt? Ihr habt Menschen, die ihr eigentlich mögt und ihr habt vielleicht schlecht über den geredet und er war nicht dabei und plötzlich triffst du diesen Menschen und er redet mit dir über das Thema, über das du hinter seinem Rücken geredet hast. Wie fühlst du dich da? Komisch, ne? Denkst du, oh, hoffentlich spricht er mich jetzt nicht an. Hoffentlich hat die Inge nichts gesagt. Komisches Gefühl, ne? Und das Gleiche, das genau das Gleiche passiert, darum sind wir so, wisst ihr? Der Heilige Geist ist so die Alarmanlage, der sagt, Kollege, das stimmt mit dir etwas nicht. Und jetzt haben wir die Chance. Und der Heilige Geist ist so herrlich, dass er uns immer wieder Christus zeigt, der uns vergibt. Er will uns helfen. Er sagt, hast du jetzt erkannt, wo du sündigst? Dann komm zu Christus. Dafür ist er gestorben. Also er lehrt uns. Und dann steht da noch etwas in 14,26. Und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das heißt, der Heilige Geist macht keine Eigeninterpretation, sondern er wiederholt im Endeffekt das, was Jesus ihn gelehrt hat. Er ist sozusagen wie so ein Lehrer, der er wiederholt ist. Und er wird uns erinnern. Der Herr Jesus wusste, dass du und ich und auch seine Jünger vergessliche Menschen sind. So, wir vergessen so schnell. Das Einzige, was wir nicht schnell vergessen, ist, wenn wir morgen irgendwo Geld machen können. Dann plötzlich funktioniert das Gehirn. Wir merken uns die Straße, den Ort, den Namen. Plötzlich ist alles perfekt. Ja? Oder wenn du morgen irgendwo hingehst und du wirst befördert und du wirst irgendwie, keine Ahnung, nochmal 3 Positionen nach oben kommen, wo ist das Ganze? Plötzlich findest du das. Plötzlich können Menschen mit der Bahn fahren. Plötzlich wissen Leute den Weg. Wenn du sie dann fragst, wo ist das Matthäusevangelium, wissen sie nicht, wo ist das eigentlich? Und wisst ihr, genau das weiß der Herr und deswegen sagt er, der Heilige Geist erinnert euch. Jetzt musst du dir mal die Frage stellen, wenn dich jemand an etwas erinnert, was bedeutet das? Du hast schon vorher was gehört, was du vergessen hast. Sonst muss er dich ja nicht erinnern. Das heißt, Jesus sagt mit anderen Worten, der Heilige Geist wird euch erinnern. Was für eine demütige Aussage des Herrn Jesus, dass er sagt, ich habe euch zwar das alles erklärt und das hat der Herr nie gesagt von sich, aber das wissen wir. Er war der beste Lehrer. Aber er wusste, auch ich, wenn ich der beste Lehrer bin, ihr werdet es einfach vergessen. So nüchtern ist Jesus in seiner Analyse. Dass Jesus einfach sagt, ich weiß, ich habe euch das alles erklärt, aber ich weiß, dass ihr das wieder vergessen werdet. Und deswegen gebe ich den guten Heiligen Geist, dass er euch daran erinnert. Und dann ist etwas Wichtiges, was der gute Heilige Geist noch tut. In Johannes 16, Vers 8, da sagt der Herr Jesus, und wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Also Jesus sagt, der Heilige Geist wird überführen auch von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Und wisst ihr, wenn wir das wirklich umgesetzt hätten in unserem Leben, oh, wie viele Gespräche wären nicht im Streit und Zank verlaufen. Wie oft streiten wir uns mit Menschen, die Jesus nicht kennen, wollen sie möglichst am Hals packen und sie doch endlich zum Glauben zwingen, wo die Bibel doch deutlich sagt, dass wir das gar nicht können. Wer kann einen Menschen überführen, dass er sich bekehrt? Habe ich am Anfang die Frage gestellt. Ich hoffe, dass es auch in unserem Leben dann der gute Heilige Geist ist. Denn es gibt viele Menschen, die auch dort tricksen, die Leute manipulieren. Es gibt ja sehr gute Rhetoriker, die reden Leute lebendig und tot. Ja? Und wie viele Christen haben die Not anderer Menschen ausgenutzt, um sie dann zu bekehren? Da waren Leute in Verzweiflung, die haben überhaupt noch nicht verstanden, um was es geht. Aber komm, ne, nur dass das heißt, ich habe wieder einen zum Herrn geführt. Und man hat die ganzen Menschen, die sie angeblich alle zum Herrn geführt haben, die sieht man nirgendwo. Ich kenne Leute, die erzählen mir ständig, wie viele Leute sie zum Herrn geführt haben. Hunderte, Tausende von, und nicht einer ist irgendwo da. Und wie viele Menschen, höre ich auch in den Evangelisationen, da haben sich 10.000 bekehrt. Ja, dann gucke ich in die Gemeinde rein, ein Jahr später sind immer noch 300 da. Wo sind denn die 10.000? Versteht ihr? Wo bleiben denn die ganzen Leute, die sich bekehren? Ich höre das immer so schön, ich freue mich, aber was bleibt denn da? Wir hören auch Leute, der Fritz hat sich bekehrt, wunderbar. Und dann beten wir, Halleluja, der Fritz ist im Glauben. Aber der Fritz kommt in keiner Stunde. Den Fritz sieht man nie irgendwo mit Gottes Kindern zusammen. Und der Fritz lebt genauso in seinen Sünden wie vorher. Der Fritz hat nur Selbstmitleid und zerläuft wie ein Stück Butter in der Bratpfanne. Wenn man sich mit Fritz unterhält, dann redet er nur von sich und seinem Problem und was weiß ich, von seiner Krankheit, von seinen Kindern, von was weiß ich was. Aber man hört beim Fritz nie was vom Herrn Jesus. Und da muss man sich doch die Frage stellen, ist der Fritz überhaupt richtig bekehrt? Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die durch solche Dinge zum Herrn geführt wurden. Und man hat sie schon ausgegeben als Kinder Gottes. Und das war noch schlimmer, weil die denken jetzt noch, dass sie gerettet sind. Und das war nur so eine Entscheidung so aus dem Gefühl heraus. Und da sollen wir vorsichtig sein. Der Heilige Geist, er überführt. Und da musst du nicht dran irgendwie noch was machen. Wenn der Heilige Geist einen überführt, dann sage ich dir, dann musst du den auch nicht irgendwo hinzerren. Also als ich zum Glauben gekommen bin, weißt du, da habe ich Anfechtung gehabt. Ja, die hast du wahrscheinlich auch gehabt. Aber dann habe ich für mich entschieden, jetzt gehe ich auf meine Knie. Und ich sage euch, in dem Moment, da hat mich nichts interessiert. Da hätte neben mir auch einer sein können mit einer Kalaschnikow, drück ab, das ist mir egal, ich nehme jetzt Jesus ein. Da hättest du mit mir auch zum Hauptbahnhof, da hätte ich mich auch hingekniet vor 1 Million Menschen. Da hat mich nichts mehr interessiert. Es hat mich nur noch interessiert, ich brauche jetzt Jesus und ich hau jetzt hier nicht ab. Und wenn ich freck und krepiere, ist mir völlig egal. Ich werde jetzt mein Leben Jesus übergeben. Und wenn ich morgen dann umgebracht werde, dann werde ich umgebracht. Interessiert mich überhaupt nicht. Es gibt nur diesen einen Weg hier zum Herrn Jesus. Wisst ihr, wenn wir diese Übergabe nicht machen, dass wir für uns selbst sagen, ganz sein oder lass es ganz sein, dann kommen so halbe Christen, das ist ein ganzer Unsinn. Wisst ihr? Ein Bruder hat mal gesagt, hat er einen Baum genommen, einen Apfelbaum, und da waren Früchte, die waren reif, da hat er nur so ein ganz bisschen dran gezogen und dann hat er sie in der Hand gehabt. Und da waren manche, die waren noch ganz grün, und da hat er gerissen und gerissen und gerissen und richtig gezogen, da war der auch weg. 2 Äpfel. Einer war reif, der war genießbar, und einer war nicht reif, konnte es nicht essen. Und er hat uns gesagt, in ein Wort, Geschwister, betreibt kein Knospenfrevel, die Frucht zu pflücken, ehe sie reif ist. Und es gibt ganz viel Knospenfrevel auch bei vielen Evangelisten. Die Leute manipulieren mit Musik und was weiß ich nicht alles, tun die Leute in Rauschzustände bringen Und dann erzählen sie irgendwie, komm zu Jesus, alles wird gut, alles wunderbar, tara, du kriegst Geld, du wirst gesund, du kriegst die schönste Frau, die schönsten Kinder und bla 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 bla. Man redet völlig an der Realität vorbei. Menschen kommen zum Herrn Jesus und merken, du, das ist ja ganz anders. Seitdem ich mit Jesus unterwegs bin, ist ja alles anders. Ist alles viel schwerer. Man hat so viel Kämpfe. Man muss sich entscheiden. Ja, das ist es. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, der wurde damals gefragt, vor was hast du am meisten Angst? Vor über hunderte von Jahren. Heilsarmee gibt's ja schon ziemlich lange. Und da hat der Mann etwas gesagt. Ich habe Angst vor einer Zeit, wo Christen sich Christen nennen und Christus nicht da ist in ihrem Leben. Wo Leute das Evangelium verkünden, aber das Evangelium verwässert ist. Und ich kann nur sagen, William Booth, du hast wahrscheinlich 2018 schon eine Vision bekommen für 2018, denn in dieser Zeit leben wir. Was sich heute alles Christ nennt und alles ist christlich und alles ist wunderbar. Aber wenn man dann so in das Leben hineinguckt, dann kann ich bei vielen, die schon angeblich so lange bekehrt sind, mit dem Herrn unterwegs sind, ich sehe keine Veränderung. Du musst doch verändert werden. Weißt du, wenn ein Kind geboren wird, auf diese Welt kommt, dann wächst es. Es sei denn, es ist krank. Es gibt ja auch Kinder, die krank sind. Aber dann ist es krank. Es stimmt etwas nicht in seiner Entwicklung. Aber manche Christen, die sind geistlich gesprochen noch immer ein Baby. Sagen aber, sie sind 20 Jahre Christ. Wenn man sie fragt, irgendwas in der Schrift, die können nie was antworten. Kannst du mit mir beten? Nee, geht nicht. Kannst du mal ein Zeugnis geben? Nein, geht nicht. Kommst du mit Sonntag? Keine Zeit. Für mich? Geistlich tot. Man sieht nichts, weil nichts da ist. Ganz einfach. Du kannst ja gar nichts geben, wenn nichts da ist. Weißt du? Ist ganz einfach, oder? Wenn du jemanden abends mitnimmst zum Angeln und er sagt, du, ich habe eine Lampe, ich habe Licht. Und er geht vor dir her und es ist alles dunkel. Sagt, hallo Kollege, mach mal. Ja, Batterie ist nicht da. Ich habe eine Lampe, ja. Ich habe mich mal bekehrt, aber es ist kein Licht da. Was ist denn los mit dir? Ja, keine Ahnung. Viele Christen laufen wie so Menschen da rum. Die sagen, ich bin Christ, habe eine Lampe, aber Batterie ist nicht da. Was ist die Lampe, die du hältst? Dein jeden sonntaglicher Sonntag, wo du sagst, das ist meine Lampe, ich bin Christ. Aber die Batterie fehlt dir, der Heilige Geist ist nicht da in deinem Leben. Wenn der Heilige Geist da ist, dann wirst du automatisch in das Bild Jesu geformt. Das geht gar nicht anders. Vielleicht bist du deswegen Jesus nicht ähnlich, weil der Heilige Geist nicht in dir ist. Vielleicht wunderst du dich die ganze Zeit, warum wachse ich nicht? Warum bleibe ich stehen? Warum ist da nichts? Ja, der Heilige Geist ist vielleicht nicht da. Oder du hast ständig den Heiligen Geist so betrübt, dass er eingesperrt ist. Musst du Buße tun. Das gibt's auch. Dass du vielleicht willentlich, bewusst, immer wieder gegen den Willen Gottes sündigst. Und dann wird der Heilige Geist sich auch zurückziehen. Nicht rausgehen, aber zurückziehen. Und im Bild gesprochen, geht die Lampe nicht an. Kontaktsperre geht nicht. Das Vorletzte, oder das Vorvorletzte, der Heilige Geist verkündigt uns zukünftige Dinge. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten und er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er verkünden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Das Kommende. Das heißt, wir als Christen, wir haben dadurch, dass der Heilige Geist in uns ist, Gott in uns. Wer hat die Zukunft in Händen? Gott. Das heißt, wenn du mit dem Herrn Jesus unterwegs bist und wenn der Heilige Geist in dir ist, dann bist du die Zukunft auf zwei Beinen. Die gehört dir. Ich weiß nicht, ob du das weißt als Christ. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du Glied am Leib des Herrn. Und der Herr achtet darauf, dass sein Körper gesund bleibt. Versteht ihr das? Er ist das Haupt und wir sind der Körper. Und wenn du mit diesem Jesus verbunden bist, dann nimmt er dich mit. Dann nimmt er dich mit auch in die Zukunftsperspektive. Wir müssen nicht wie die Welt, die nicht mehr wissen, oh, es geht alles runter, da kommt bald Krieg, der Trump tritt durch, Nordkorea, der Yom Kyp und wie die alle heißen, weiß, was die da machen, oh, Hilfe, was passiert ist in dieser Welt. Leute, In unserer Bibel steht doch, da sagt Jesus, wenn das alles passiert, dann jault nicht mit die Wölfe, sondern dann schaut gen Himmel, ich komme. Wisst ihr, wenn wir das alles sehen, was passiert und es wird dunkler werden, dann müssen wir einfach wissen, das sagt der Herr uns schon längst gesagt. Aber weißt du, was unser Problem ist? Und da müssen wir ehrlich sein. Oh ja, wir sagen, wir sind Christen und wir freuen uns auf den Himmel. Ja? Freuen uns auf den Himmel. Aber wenn wir dann sterbenskrank sind, freuen wir uns dann auch noch, daheim zu gehen? Versteht ihr? Warum waren Männer wie Paulus so frei? Warum waren Männer wie Paulus so frei? Wisst ihr warum? Paulus konnte sagen, Christus ist mein Leben, Sterben meine Niederlage. Ja, wie kann denn dieser Mann sowas sagen? Sterben ist mein Gewinn. Warum? Weil Jesus sein Leben war. Wenn Jesus unser Leben ist, dann ist das Sterben unser Gewinn. Wenn dann hier unsere letzte Stunde kommt, dann gehen wir nach Hause. Dann geht's ab nach Hause, endlich nach Hause, endlich bei unserem Herrn. Ich will damit nicht sagen, dass wir enthusiastisch jetzt warten müssen, morgen möchte ich sterben. Aber Leute, wenn es dazu kommt, dann müssen wir doch aber auch mal das glauben, was der Herr uns sagt, oder? Was ist denn das für ein Glaube, wenn Jesus uns sagt, du, ich habe eine Wohnung für dich, ich möchte, dass du bei mir bist, das Schönste ist da, ich warte auf dich. Natürlich fällt uns das nicht einfach. Aber wenn dann die Stunde da ist, Leute, dann müssen wir auch daran glauben, jetzt geht's nach Haus. Jetzt geht's nach Haus. Das zukünftige Werte uns sagen, das Vorletzte und das Wichtigste mit überhaupt. Johannes 16, Vers 14, da sagt Jesus, der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Das ist etwas Gewaltiges. Das ist etwas, was viele Christen, die aus einer Bewegung kommen, wo der Heilige Geist eine große Rolle spielt, so eine Pfingst- und charismatischen Bewegung, was ich denen immer auch wieder vorgehalten habe. Leute, ihr sagt, eure Bewegung ist eine Bewegung des guten Heiligen Geistes. Wäre ja super, wenn das so ist. Aber woran kann man das erkennen, dass der Heilige Geist wirklich am Zug ist? Indem man den Prediger verherrlicht? Das findet aber dort statt. Man ruft Leute aus fernen Ländern, der hat Vollmacht. Wenn der mit dir betet, du, dann wirst du von Krebs erkrankt wieder laufen können. Da, was meinst du, was der für eine Vollmacht hat? Du musst mal den Bruder Gustav rausholen aus Kanada oder so. Was meinst du, was der für ein Power hat? Merken wir etwas? Wer wird dort verherrlicht? Der Bruder Gustav. Es steht aber nicht, Jesus sagt nicht, wenn der Heilige Geist kommt, wird der Bruder Gustav verherrlichen. Sondern wenn der Heilige Geist kommt, verherrlicht er mich. Und interessant ist, obwohl der Heilige Geist vieles wirkt, sagt Jesus, er wird nicht dafür sorgen, dass er verherrlicht wird. Jesus hätte ja auch sagen können, der Heilige Geist verherrlicht sich und mich. Das steht da aber nicht. Da steht, der Heilige Geist verherrlicht mich. Das ist mit das Größte, was es gibt, dass in der Dreieinigkeit Gottes es überhaupt kein Problem ist für jeden, sich unter den anderen unterzustellen. Das heißt, obwohl Jesus mit dem Vater eins ist, das sagt er, ist es für ihn kein Problem, sich unter den Vater zu stellen. Hatte Jesus überhaupt kein Problem. Der Heilige Geist ist als Gott absolut gleichberechtigt in allen Dingen wie Jesus. Es ist für ihn aber überhaupt kein Problem, Jesus den Vortritt zu lassen und sagen, ich bin der Scheinwerfer auf Jesus. Und achtet darauf, egal welche Gemeinde und welcher Prediger, wenn Dinge passieren, die Gott tut, und Jesus steht nicht absolut im Zentrum, dann kann ich euch jetzt schon sagen, das ist alles andere, aber nicht der Heilige Geist. Und es gibt viele Bewegungen, in denen das so ist. Da werden Menschen vergöttert und verherrlicht. Ne? Da macht man sich abhängig von Menschen. Oh, wenn jetzt der kommt und jetzt kommt das große Wunder. Menschenkult. Das Letzte, und das ist etwas Wichtiges für unser Alltagsleben. Jesus sagt, ihr werdet in Apostelgeschichte 1, Vers 8, das ist das Letzte, was der Herr seinen Jüngern sagt, bevor er dann zur Himmelfahrt geht. Und er sagt etwas über den Heiligen Geist. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das heißt, der Herr Jesus sagt, wenn der Heilige Geist da ist, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und jetzt passt gut auf, das Wort, was hier im Griechischen steht für Zeuge, ist das Wort Märtyrium. Da kommt das Wort Märtyrer. Ein Märtyrer ist jemand, der für seine Überzeugung stirbt. Also es ist nicht einer, der mal sagt, ja ich sag mal, also ich habe mich damals bekehrt zum Herrn Jesus. Und dann sagen wir, haben wir ein Zeugnis gegeben. Jetzt sind wir ein Zeuge des Herrn. Das steht da aber nicht. Da steht nicht, dass wir ein Bekenntnis. Die Bibel sagt, ein Zeuge Jesu ist jemand, der wie unsere Brüder dort in Russland oder woanders bereit ist zu sagen, okay, da steht jetzt einer, du kannst dich entscheiden. Wenn du an Jesus glaubst, baller ich dich um, und wenn nicht, bist du frei. Und dann stehen wir da und dann sagen, ich glaube an Jesus Christus, mein Herrn. Boom. Das ist ein Zeuge, laut der Bibel. Märtyrium. Menschen, die bereit sind, sich in jeder Situation für den Herrn ganz klar zu positionieren. Und da geht's um alles. Wir haben ja schon Angst, mal irgendjemand mal ein Traktat zu verteilen. Ne? Ist ja manchmal schon, schämen wir uns oder keine Ahnung. Oder wenn ich manchmal frage, bist du mal bereit, ein Zeugnis zu geben? Nee, du, das kann ich nicht. Ne? Aber die Bibel meint hier, ihr werdet meine Zeugen sein. Damit will Jesus sagen, und seine Jünger, die haben ihn beim Wort genommen. Die haben auch verstanden, um was das ging. Wie viele Jünger haben den Märtyrer totgestorben? Also sind den Märtyrer totgestorben? Einer nicht, ne? Alle sind den Märtyrer totgestorben. Bis auf Johannes nicht. Ist der Einzige, der nicht den Märtyrer totgestorben ist. Ist auch der Älteste geworden. Alle anderen wurden einfach aus dem Leben so rausgerissen. Und das ist der Preis. Und ich finde das so gewaltig, dass Jesus sagt, bevor er geht, Leute, ihr habt den Heiligen Geist. Aber ihr müsst euch bewusst sein, weil der Heilige Geist Gott ist, will er alles. Wie musste das Opfer damals gebracht werden? Wenn man damals Opfer brachte für Gott, zum Beispiel das Brandopfer, das war nur für Gott. Da hat man die Ohren abgeschnitten vom Schaf und hat sie auf dem Altar verbrannt, und alles andere hat der Priester gegessen. Durfte der überhaupt irgendetwas haben? Sieh mal, und das ist Bekehrung. Das ist Bekehrung. Bekehrung heißt, mit alles, was ich habe, Herr Jesus, gehöre ich dir. Und ab heute habe ich nichts mehr zu sagen in mein Leben. Wenn du mich jetzt krank machst und ich sterbe in einem Jahr, alles okay, du bist der Chef. Machst du mich gesund, freue ich mich. Wenn nicht, gehe ich nach Hause. Habe ich viel Geld, freue ich mich, kann ich geben. Wenn ich merke, dass ich dumm umgehe und du mich dadurch klein hältst, alles kein Problem. Verdiene ich eine Woche nichts, alles okay, du bist mein Herr. Wisst ihr, Jesu Lehre über den Heiligen Geist ist eine Herausforderung für uns. Und heute, wenn wir daran denken, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde vor gut 2000 Jahren dort in Jerusalem, dann wissen wir, dass er auch in uns ausgegossen wurde am Tag unserer Bekehrung. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass wir heute uns entschuldigen bei Gott dafür, dass wir den guten Heiligen Geist viel zu oft im Wege stehen. Wer von euch hat das Gefühl, vollkommen in Einklang zu leben mit der Führung und Leitung des Heiligen Geistes? Kann der mal aufstehen? Keiner, ne? Ich müsste mich jetzt auch hinsetzen. Wenn ich jetzt sagen würde, wer von euch weiß, dass der Heilige Geist in ihn ist? Finger hoch. Das ist gut. Und die jetzt den Finger hochgehoben haben, möchte ich fragen, wenn du jetzt umfallen würdest und Jesus würde dich fragen, wie hast du den guten Heiligen Geist wirken lassen? Hättest du da ein bisschen Herzklopfen? Ja, ne? Ich auch. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir bleiben jetzt sitzen. Und wir warten nicht, bis wir irgendwann tot sind, sondern wir gehen jetzt alle gemeinsam Die, die die Hand gehoben haben, die gehören Jesus. Und wir gehen jetzt gemeinsam vor den Thron. Und ich werde beten. Und wenn du möchtest, kannst du das leise für dich mitbeten. Und wir möchten uns jetzt hier, nicht heute Abend, hier und jetzt, wir wissen gar nicht, ob wir ankommen zu Hause. Wir werden jetzt hier unser Leben den Herrn Jesus neu übergeben und ihn bitten, dass er uns alles vergibt, wo wir den guten Heiligen Geist im Wege standen. Ihr dürft gerne mitbeten, wenn ihr möchtet. Leise für euch im Herzen. Ich bete laut, ja. Ja. Wieder auf die Knie, immer wieder neu. Wisst ihr, dieses Gebet, das können wir jedes Mal beten. Möglichst jeden Morgen neu. Ja, und das ist schön, was Heiko macht. Eigentlich müssten wir alle auf unsere Knie mal gehen. Ich mache das auch. Ich gehe auch auf meine Knie. Und ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem, ganzem Herzen danken, dass du den guten Heiligen Geist ausgegossen hast. Vater, wir danken dir von Herzen, dass du auch in unserem Leben, in meinem Leben, den guten Heiligen Geist ausgegossen hast. Vater, und ich muss einfach feststellen, dass ich dem guten Heiligen Geist so manches Mal im Wege stehe. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Und ich bitte dich um Vergebung. Vater, vergib uns und verändere unser Leben. Wo wir genau gewusst haben, dass der gute Heilige Geist uns Dinge gezeigt hat, die wir bereinigen wollen und müssen. Und wir haben es nicht getan. Vergib uns. Und wir möchten dich bitten, Herr Jesus, vergib du uns, dass wir den guten Heiligen Geist, den Helfer und Tröster, den zur Unterstützung Herbeigerufenen, oft so unwürdig empfangen. Wir schämen uns vor dir, dass wir diesen wunderbaren, guten Heiligen Geist nicht die Ehre geben und den Platz, der ihm eigentlich zusteht. Herr Jesus, vergib uns. Und wir möchten dich bitten, dass der gute Heilige Geist uns ganz neu in Besitz nimmt. Wir möchten dir jetzt unser ganzes Leben hingeben. Herr Jesus, ich weihe mich dir ganz neu. Mit allem, was ich habe, hier bin ich. Nimm du mich ganz neu in deine Gemeinschaft und verherrliche du dich durch mein Leben und schenk, dass das ab heute mein größter Wunsch und Ziel ist, dass du in allem, was ich tue, verherrlicht wirst. Hier bin ich, Herr Jesus. Nimm mich neu an. Danke, dass du das jetzt getan hast. Danke, Vater, dass ich neu zu dir kommen durfte. Und jetzt bitte ich dich von Herzen, Vater, hilf mir, ein gehorsames Kind zu sein, bis an dem Tag, wo du mich abrufst. Amen.